Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Wohnung streichen, Bad renovieren oder ganze Möbel bauen, Heimwerken erfreut sich wachsender Beliebtheit, zuletzt natürlich befeuert durch Corona, als Urlaube ausfielen und lange liegen gebliebene Projekte mal in Angriff genommen werden konnten. Baumärkte setzen in der Pandemie Rekordsummen um. Dinge selber machen, do it yourself, DIY abgekürzt, ist aber schon länger ein Trend, denn Handwerker, Handwerkerinnen sind schwer zu bekommen, neue Materialien und Werkzeuge erleichtern die Arbeit und im Internet findet sich wirklich für alles eine Bauanleitung. Selbst Versandhändler und Discounter bestücken ihre Märkte mit Do-it-yourself-Produkten und deswegen ist Thema heute hier im Marktplatz. Wo komme ich eigentlich Materialien her? Wie finde ich Anleitungen? Welche Werkzeuge eignen sich? Wie kann ich in einer Mietswohnung mir eine Werkstatt einrichten? Worauf muss ich beim Kauf von Werkzeugen, Stichsäge etc. achten? Wie ist das eigentlich mit der Haftung, der Gewährleistung? Alles lauter Fragen hier im Marktplatz bis 11.30 Uhr. Heimwerken rund ums Heim, Dinge selber machen, selber reparieren. Natürlich gibt es im Marktplatz immer kompetente Gäste, so auch in dieser Woche, derer vier. Da ist zum einen zugeschaltet Silvia Adamek, im Internet zu finden unter frauvombau.de. Sie ist gelernte Elektrikerin, Raumausstatterin, autodidaktische Mosaiklegerin und berät Menschen bei der Renovierung, bei dem Bau von Häusern, wenn da keine Architekten zwingend gebraucht werden. Es gibt auch Kurse. Frau Adamek, was ist denn so die Tätigkeit, die am meisten von Leuten überschätzt wird? Also wo die Leute am meisten Respekt vorhaben bei einer Renovierung, beim Bau vom Haus, wo sie aber sagen, hey, das könnt ihr auch selber.
Ja, guten Morgen erstmal in die Runde. Das ist tatsächlich eine sehr häufige Frage, die mir gestellt wird. Was kann ich denn selbst machen? Und die größte Furcht ist häufig beim Bohren an sich, also dass halt Menschen Angst haben, in ihre frisch renovierten Wände ein Loch zu bohren oder halt eben auch in Altbauten, wo sie nicht genau wissen, wo die Leitungen verlaufen. Es ist also immer das Thema Bohren, Top Nummer eins, die gefragt wird. Das zweite, was dann direkt folgt auf das Bohren, ist das Lampe anschließen, also wenn einfach schon eine elektrische Verkabelung gemacht wurde. Wie kann ich denn eine Lampe anschließen? Brauche ich dafür immer einen Fachmann oder kann ich das auch selbst schaffen? Und die dritthäufigste Frage ist immer, kann ich meinen Siphon denn, wenn er verstopft ist, auch selber reinigen oder muss ich da immer jemanden vom Spezialkommando SHK, also Sanitär, Heizung, Klima, anrufen, damit die mir meinen Siphon wieder intakt bringen? Und da zu diesen all diesen drei Fragen kann ich immer nur sagen, es ist keine Raketentechnik, ihr schafft es auch alleine.
Ja, wunderbar. Aber das sind ja auch ein paar Fragen, die wir hier sicherlich nochmal erörtern werden. Dann ist zugeschaltet Heiko Rech, er ist Schreinermeister, gibt seit 10 Jahren Kurse zum Holzwerken vor allen Dingen, also Arbeiten mit Holz, zuletzt vor allen Dingen auch nur noch Online-Kurse. Bei Ihnen geht es viel und vor allen Dingen um Möbelbau, Herr Rech. Erstmal ganz herzlich willkommen im Marktplatz, vom Hocker bis zum Schränk, also Möbelbau, das klingt ja so ein bisschen eher nach Handwerk Bundesliga. Was sind denn so Möbel, wo sich auch Anfänger, Anfängerinnen rantrauen können?
Ja, auch von mir erstmal guten Morgen. Ich würde empfehlen, einfach mal mit einer Kiste anzufangen oder mit einem Hocker. Dann hat man schon mal die zwei wichtigsten Grundkonstruktionen. Denn wenn man sich so zu Hause mal umschaut, Möbel bestehen meistens aus irgendwelchen Kisten. Ein Schrank ist im Prinzip eine Kiste, ein Regal kann eine Kiste sein und der Hocker ist eine zweite Grundkonstruktion. Schauen Sie sich Ihren Tisch an, im Vergleich zum Hocker einfach nur vergrößert, noch eine Lehne dran, dann haben Sie einen Stuhl. Also das sind so zwei Projekte, die das Anfänger gut umsetzen kann, die man auch in der Regel immer irgendwo braucht und von denen ausgehend man sich dann als Hobbytischler weiterentwickeln kann.
Wunderbar. Moritz Metz sitzt hier bei mir im Studio. Er ist der Kopf hinter dem Format Netzbasteln, was hier auf unserem Schwestersender Deutschlandfunk Nova regelmäßig ausgestrahlt wird. Über 170 Sendungen sind schon im Archiv zu Bastelthemen. Da geht es dann vom Hula-Hoop-Reifen über die Fledermauswohnung bis zum Lastenrad, dass Sie sich gerade selber schweißen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Im Vorgespräch haben Sie gesagt, basteln, ja klar, selber machen, immer gut, Geld sparen, Ressourcen sparen. Basteln sei politisch. Warum?
Also natürlich ist es jetzt nicht per se politisch, guten Morgen, ja. Wenn man seinen Siphon selbst reinigen kann, einerseits. Das machen wir übrigens jetzt am kommenden Sonntag im Deutschlandfunk Nova, genau solche Zuhause-Klempner-Arbeiten. Aber es hat trotzdem diese Dimension, weil man sich selbst ermächtigt, Dinge zu tun, die man vielleicht vorher nicht konnte. Und das geht heutzutage immer besser, weil man sich eben über das Netz fortbilden kann. Deswegen heißt meine Sendung da auch Netzbasteln, weil man eben über das Netz eine Wissensquelle hat heutzutage zur Verfügung, die man vorher nicht hat. Und da ist dann eben auch ein Heiko Recht, der YouTube-Videos macht, wie man einen Hocker und einen Tisch baut und einen Kasten. Und das heißt, man hat sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und man kann heute viel mehr selber tun als vielleicht noch früher.
Dann ist zugeschaltet aus Köln Katja Fischborn. Sie ist Redakteurin bei der DIY Academy. DIY steht für Do It Yourself, Englisch für Mach es einfach selbst. In der DIY Academy gibt es Kurse, aber auch, sie veranstalten auch Kurse in Baumärkten. Da geht es Fliesenlegen, Kleinreparaturen, Verputzen, Streichen, Bodenverlegen, Rasenpflege, Hochbettbau. Sie machen auch Kurse für Frauen, Frau Fischborn. Ist das immer noch notwendig und wenn ja, warum?
Ja. Von mir auch nochmal als Letzte in der Runde guten Morgen an alle. Ja, es ist immer noch notwendig oder vielmehr ist es immer noch nachgefragt. Und das kommt daher, weil Frauen, glaube ich, manchmal einfach diesen geschützten Raum gerne in Anspruch nehmen möchten. Weil wir natürlich in Kursen auch erleben, dass es immer mal gerne Männer gibt, die sagen, komm Schätzchen, ich mach das schon, ne? Gib mal her, ich bohr dir mal das Loch. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Frauen sich zutrauen, selber ein Loch in die Wand zu bohren. Und das müssen sie in Kursen selber ausprobieren können. Und die Atmosphäre in diesen reinen Frauenkursen ist eine ganz andere. Es ist eine eher konstruktive, ein Miteinander, ich helfe dir und nicht so eins hier, ich bin der Geilste und ich mache allen das mal eben vor. Also deshalb sind Frauenkurse immer noch notwendig.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Thema. Und am Anfang steht natürlich, wie so oft, der Anfang. Und den erstmal zu meistern, Frau Silvia Adamek, Frau vom Bau.de. Sie haben das ja eben schon mal angedeutet. Das sind ja mal Fragen, die Sie da häufig gestellt bekommen, die für Leute, die das öfter machen, relativ simpel sind. Und trotzdem ist das eben die Frage, die Sie häufig gestellt bekommen. Wie kann ich meinen Siphon reinigen? Wie kriege ich eine Lampe angeschlossen? Was sagen Sie denn dann den Leuten? Also beim Bohren, bleiben wir dabei, eine Leitung finden. Wie mache ich das? Wie stelle ich sicher, dass ich beim Bohren nicht in eine Leitung reinbohre?
Ja, also das Erste, was ich immer sage, ist, ihr müsst danach das Haus nicht neu bauen.
Ne? So, das klingt
also,
nicht
selbst
gut,
wenn ihr in eine
wenn
Leitung bohrt.
Wenn ich das so richtig verstehe, hat sich da Frau Adamek ausgebotet. Dann nehmen wir doch mal Herrn Rech. Wie würden Sie sagen, soll man anfangen?
Was den Möbelbau angeht, würde ich, wie gesagt, mit einem Kasten anfangen. Aber vorher braucht man ja einen Platz, an dem man arbeitet. Von daher macht auch der Bau der eigenen Werkbank schon mal Sinn. Dann kann man die Werkbank auch auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Und wenn die jetzt nicht so wunderschön wird, das ist eine Werkbank, das macht da einfach nichts aus, kann man auch immer wieder mal neu bauen oder umändern. Von daher wäre auch das ein guter Anfang.
Aber wie soll man das machen? Viele Leute wohnen zur Miete, die allermeisten in Deutschland wohnen zur Miete. Sollen die sich eine Werkbank in die Küche bauen oder eine Kreissäge ins Wohnzimmer stellen? Wie soll man da anfangen?
Habe ich alles schon gesehen.
Aber mal realistisch, also wie kann man da starten in so einer Mietswohnung mit so einer Holzbearbeitungsstation, nenne ich es mal?
Wie gesagt, man braucht irgendeinen Arbeitsplatz, da reichen auch zwei Klappböcke, legt man sich eine Platte drauf und dann würde ich Handwerkzeuge empfehlen. Also nicht direkt zu den Maschinen greifen, sondern Handsäge, Stechspeitel, Handhobel. Da hat man den Vorteil, dass man weniger Lärm macht, meistens. Und die Staubbelastung ist geringer, die Späne fliegen nicht so weit, wie wenn ich mit einer Maschine arbeite. Wenn man mit Maschinen arbeitet, kann man die natürlich absaugen, aber ich empfehle da immer so den Einstieg mit einigen wenigen guten Handwerkzeugen.
Ist Frau Adamek eigentlich wieder da bei uns?
Ich bin, hören Sie mich?
Ja,
denn?
Wir hören Sie wunderbar. Wir waren ja dabei stehen geblieben, was Sie den Leuten sagen, beispielsweise bohren, wie vermeide ich das, in eine Stromleitung zu bohren?
Ja, also das Erste, was ich immer dazu sage, ist, selbst wenn ihr mal in eine Stromleitung oder Wasserleitung bohren solltet, ist es kein Weltuntergang und ihr müsst das Haus nicht neu bauen. Also das ist immer schon mal diesen Schrecken zu nehmen, dass es kann natürlich passieren und es passiert auch Profis. Und das ist immer das erste Aha-Erlebnis, so ach, ehrlich, die bohren auch mal in der Stromleitung? Ja, natürlich deutlich seltener, aber es passiert natürlich auch mal. Und man hat natürlich im Handel schon Geräte dafür vorgesehen, das sind solche Orientierungsmessgeräte, mit denen man so an der Wand entlang fahren kann und dann halt orten kann, wo die Stromleitungen liegen, wenn es jetzt sich wirklich um einen Altbau oder ein altes Gebäude handelt, wo man halt nicht genau weiß, wo könnte jetzt die Stromleitung verlegt worden sein oder die Wasserleitung. Bei neuen, modernen Gebäuden ist das was ganz anderes. Da gibt es klare Regeln, wo die Leitungen entlang fahren dürfen. Und die sind auch nachvollziehbar für jeden Laien, dass halt eben, wenn eine Steckdose und ein Schalter sich neben der Tür befindet, dass man oberhalb und unterhalb des Schalters halt eben nicht bohren sollte, weil da sehr wahrscheinlich die Verkabelung dessen verläuft.
Also, und wie ist das mit so Steckdosen über Fußleisten? Also es gibt ja auch Steckdosen, die halt, weiß ich nicht, 30 Zentimeter über dem Boden laufen. Laufen dann die Kabel senkrecht nach oben oder parallel zur Fußleiste? Wie ist da die Vorschrift?
Genau, also die laufen im Grunde parallel zur Fußleiste entlang. Manchmal gibt es auch sogenannte also Stichleitungen, die dann halt nach unten stechen. Aber es ist nie so oder höchst selten, dass sie wirklich irgendwie quer über die Wand gehen oder mitten über eine Wand verlaufen, sondern
und diese,
dass sie halt natürlich.
Ja, Entschuldigung, und diese Geräte, mit denen man die Leitung finden kann, die taugen auch?
Die taugen auch ab einer gewissen Preisklasse selbstverständlich
die
erst,
da liegt
wie
ungefähr.
Das halt häufig ist. Also es gibt da einfach, ich würde da auf namhafte Hersteller zurückgreifen und im Bereich von 60, 70 Euro gibt es da schon gute Geräte oder man kann sie sich auch leihen. Also wenn man sagt, ich möchte jetzt gar nicht da, ich will jetzt ein einziges Loch bohren, gibt es also sehr viele Baumärkte oder extra Mietstationen, wo sie halt Werkzeug leihen können und da können sie sich auch diese Messgeräte leihen. Und die können zum Beispiel Holz erkennen, Metall, wo dann oder wo Strom ist und haben also, es sind wirklich gut hochentwickelte Geräte, auf deren ja Einsatz wirklich auf Verlass ist.
Frau Fischborn, wo kann man sich denn Geräte leihen, also Werkzeug, wenn sich jetzt man sich nicht sofort Holzbearbeitungswerkzeug oder anderes Werkzeug, teure Schlagbohrmaschinen, die sehr sinnvoll sind, wenn man in Beton bohren will, aber das passiert vielleicht auch nur einmal im Jahr, wenn man sich das nicht gleich kaufen will. Wo leiht man sich sowas?
Tja, die erste Anlaufstation kann sicherlich der Baumarkt sein. Der hat natürlich oft eine breite Range an gut gepflegten Werkzeugen da. Da wird man eigentlich auch kurz eingewiesen in die Bedienung, kann Fragen stellen. Aber nicht für jeden, auch in der Stadt ist das gut erreichbar. In Köln gibt es, glaube ich, sehr lebendige Nachbarschaften. Ich hoffe, die findet man auch woanders, wo man sich natürlich unter Nachbarn was leiht. Klar ist der erste Weg vielleicht erstmal nebenan zu klingeln und mal zu fragen und auch ins Gespräch zu kommen. Aber es gibt auch oft in Vierteln, ich sage mal auch von Bürgerinnen und Bürgern organisierte Leihstationen. Bei mir in der Nachbarschaft ist das beispielsweise der Fall. Da gibt es eine ganz toll ausgestattete Werkzeugausleihe. Da ist vom Laminatschneider über den klassischen Akkubohrer bis zum Teppichreiniger alles dabei. Das ist dann vielleicht ein bisschen mehr Basic, kostet dafür aber nichts oder nur eine kleine Spende. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, so dass man erstmal schauen kann, was brauche ich wirklich öfter, was kaufe ich mir und was kann ich mir ausleihen. Da kann ich nur empfehlen, mal ein bisschen mit den Nachbarn zu sprechen, mal ein bisschen zu googeln und sich umzuhören.
Moritz Metz, Werkzeuge, da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe von Anbietern. Man hat das Gefühl, das wird täglich mehr. Viele davon sind mit Akkus betrieben. Und wenn man sich dann einmal auf so ein Akkusystem eingelassen hat, dann wird man wahrscheinlich dabei bleiben. Was sind denn so die ein, zwei Werkzeuge, wo Sie sagen würden, also das sollte jeder, jede im Haushalt haben?
Ich glaube, bei den Elektrowerkzeugen ist auf jeden Fall der Akkuschrauber vorne wichtig, ganz vorne mit dabei. Mit dem kann man einerseits Löcher bohren, aber man kann damit eben auch schrauben und kann dann ein bestimmtes Drehmoment einstellen. Ist sehr praktisch an sehr, sehr vielen Stellen. Ist auch praktisch, gerade jetzt zum Beispiel in einer kleinen Wohnung einen Vorhang anzubringen, wo der so nah, die Vorhangstange oder das Seil ist so nah an der Wand dran, dass dann da so ein Adapter sinnvoll ist, um die Ecke dann da gerade noch so ranzukommen. Da gibt es dann so Aufstecksätze. Das ist, glaube ich, das wichtigste Werkzeug. Ich glaube, die Stichsäge Kettensäge ist fast ein bisschen überbewertet. Das ist diese Säge, die von oben dann so Stiche reinmacht. Mit der kann man zwar viele Freihandformen aussägen, aber gerade wird der Schnitt nicht immer, auch in so dickeren Platten. Also da ist es dann schon gut, wenn man sich dann auch eine bisschen bessere kauft, weil da die Qualität auf jeden Fall schwankt. Aber wie gesagt, wichtigstes Gerät, Akkuschrauber.
Genau, da auch die Frage, es gibt ja so in Discountern, weiß ich nicht, Akkuschrauber für 15, 20, 25 Euro. Dann gibt es aber von Markenherstellern Akkuschrauber, die reichen auch gerne mal bis 200, 250. Wo sollte man da zugreifen?
Ja, also ich kenne da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Leute, selbst Leute, die Filmsets aufbauen, also wahnsinnig viel oder Messen oder so, die holen sich halt dann alle Woche beim Discounter ein neues Gerät und tauschen das dann immer kostenlos um. Ich finde das keine besonders nachhaltige Herangehensweise. Wenn man jetzt weiß, man bohrt wirklich nur das eine Loch, man muss nur ein bisschen was machen und dann verschimmelt das Ding wieder in der Schublade, dann kann man sich natürlich auch ein günstiges kaufen oder sich eben eins leihen. Aber wenn man vorhat, das ein bisschen langfristiger zu machen, vielleicht eben in das Basteln reinkommen möchte, dann kauft man sich lieber ein teures Werkzeug. Und mein Akkuschrauber hat sogar 300 Euro plus gekostet. Aber dafür weiß ich, den kann ich noch meinen Kindern weiter vererben. Der funktioniert einfach, es gibt für den gute Ersatzteile. Und es ist auch so, dass gerade für Leute, die einsteigen, gut funktionierendes, präzises Werkzeug eigentlich leichter zu bedienen ist und die besseren Resultate hervorbringt. Wobei man es, wie gesagt, nicht übertreiben muss. Und jetzt so mit einem billigen Werkzeug was Tolles zu bauen, ist für Profis vielleicht noch eine Herausforderung, aber für Einsteiger manchmal auch einfach frustrierend.
Wir haben schon einen ersten Hörer, wenn ich das richtig sehe. Ist das richtig, Herr Witte aus Niedersachsen?
Ich möchte zu meinem Vorredner was anmerken. Was
unbedingt, das bitte.
Guten Tag.
Und das billige Werkzeug. Erstmal schönen guten Tag. Was das teure und das billige Werkzeug angeht. Ich möchte da au contraire gehen. Bei mir ist es so, wenn ich habe früher, war so Nagel in die Wand, das war schon das Maximale. Die Zeiten haben sich geändert. Und ich mache es immer so, es gibt durchaus bei Discountern ordentliches Werkzeug, gerade für den Anfänger, welches nicht so manisch teuer ist, wie zum Beispiel die großen, ich sag mal Bosch, Makita, Stanley und wie sie alle heißen mögen, die auch schon verwertbare Ergebnisse durchaus an den Mann bringen. Und ich selber mache es so, wenn ich eine Aufgabe habe und mir nicht sicher bin, ob ein Kauf einer namhaften Maschine lohnt, hole ich mir das erstmal beim Discounter. Und dabei habe ich schon festgestellt, also ich habe eine Stichsäge, die habe ich jetzt schon seit 10 Jahren und die hält und ist korrekt und macht ordentliche Arbeit.
Wunderbar.
Das ist der erste Punkt.
Ja, okay.
Ich wollte noch einen weiteren Punkt ansprechen, was das Internet angeht und das Do-it-yourself.
Bitte.
Es gibt im Internet ganz wahnsinnig viele, viele Anleitungen. Und es gibt auch den guten Freund, der alles gut kann.
Oder was man dabei an,
ja, oder die Freundin, Entschuldigung, das also Bekannte.
Ja.
Wo man immer darauf achten sollte, zum Beispiel Thema Elektrik, und das Thema hatten wir ja schon ein paar Minuten vorher, wenn man nicht genau weiß, was man da tut, kann es durchaus sein, dass man einen Zustand herstellt, wo man nach Hause kommt und man hat nur noch eine rauchende Wohnung da. Und dann zahlt auch keine Versicherung.
Herr Witte, wir steuern so ein bisschen auf die Nachrichten zu. Aber Herr Witte, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich danke Ihnen erstmal für den Einwand mit den Discounter-Werkzeugen und der Elektrik. Ich reiche das mal weiter an Silvia Adamek. Sie ist ja gelernte Elektrikerin, hat viel, viel, viel als Frau am Bau mit Werkzeugen zu tun. Frau Adamek, Elektrik, ist das eine Grenze, ja, wo Sie sagen würden, also Do-it-yourself ist ja schön und gut, aber beim Strom hört es auf?
Absolut, ja, absolut. Also da gebe ich dem Hörer natürlich recht, dass man darauf unbedingt achten muss und das auch gerade bei Arbeiten mit Elektrizität und Wasser natürlich höchste Vorsicht geboten ist. Und deswegen habe ich mich in meiner Ausführung eben auch rein auf das Anschließen von einer Lampe, einer Leuchte beschränkt. Also das ist etwas, was man durchaus einem Heimwerker zutrauen kann, wenn er denn die Sicherheitsmaßnahmen beachtet. Und die sind natürlich an allererster Stelle mal den Strom auszuschalten und überhaupt mal zu wissen, wo ist denn mein Sicherungskasten in meiner Wohnung, in meinem Haus? Weil das würde ich auch brauchen, wenn ich denn in eine Leitung gebohrt hätte, müsste ich natürlich dann auch wissen, wo kann ich denn jetzt meine elektrischen Anlagen wieder ausschalten oder halt wieder reaktivieren.
Aber dann bleiben wir bei der Lampe. Was muss ich denn beachten? Was muss ich denn beachten, wenn ich eine Lampe auswechsel oder anbaue? Was sind die Regeln?
Also ich sage immer, wenn das allererste ist, ich schaue, ob ich drei Zuleitungen habe, die aus meiner Decke, aus meiner Wand kommen. Und wenn das andere sind als drei und auch nicht grün-gelb dabei ist und kein blau oder schwarzes oder braunes Kabel, sondern rote etc., sofort Finger weg. Da hat der Heimwerker dann auch, ja, ich sag mal so platt, nichts mehr verloren. Also da muss dann auch der Profi ran, auch einfach wegen der Sicherheit. Wenn es sich aber um ein relativ neues Haus handelt und wir haben einfach drei Adern, die aus der Decke kommen, also ein grün-gelbes Kabel, ein blau oder schwarzes oder ein braunes oder schwarzes, also einfach drei verschiedene Farben, dann ist es relativ sicher, dass wir dort eine handelsübliche Leuchte anschließen können.
Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Heimwerken, Dinge im Haushalt selber machen, selber reparieren, Wohnung streichen, Bad renovieren oder auch ganze Möbel bauen. Unsere Gäste in der Sendung sind immer noch Silvia Adamek, gelernte Elektrikerin und Raumausstatterin, im Internet zu finden unter Frau vom Bau, kümmert sich vor allen Dingen um Innenausbau und den Bau ganzer Häuser. Heiko Rech ist Schreinermeister, gibt seit 10 Jahren Kurse. Katja Fischborn ist die Redakteurin bei der DIY Academy in Köln, also Do-It-Yourself Akademie, die auch ebenfalls Kurse geben, unter anderem für Frauen und unter anderem in Baumärkten. Und last but not least Moritz Metz, Moderator und Macher der Sendung Netzbasteln hier im Deutschlandfunk Nova. Frau Adamek, ich hatte Sie etwas rüde abgewürgt vor den Nachrichten, als Sie dabei waren zu erklären, ja, dass man drei Litzen haben muss, um sicher eine Lampe anzumontieren.
Genau, also nochmal der ganz klare Hinweis: Wenn sich ein anderes Bild zeigt an der Decke oder an der Wand als drei unterschiedlich farbige Adern, bitte einen Fachmann oder Fachfrau dazu holen. Weil das ist natürlich sehr gefährlich, mit Strom zu arbeiten. Deswegen ist da die Vorsicht und die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen das Allerwichtigste. Und deswegen ist auch der allererste Schritt, den man machen sollte, bevor man an irgendeine Lampe geht, ist halt den Strom auszuschalten. Also daher.
Wo mache ich das? Am Sicherungskasten oder woher weiß ich, dass der Strom weg ist? Sicherungskasten.
Genau, also erstmal schauen, wo ist überhaupt mein Sicherungskasten in meiner Wohnung, in meinem Haus. Dann einfach mal schauen, wurde das richtig benannt, also betitelt. Manchmal ist es über die Jahre gewechselt, dass die Stromkreise sich geändert haben. Und deswegen sage ich immer, also um sicher zu gehen, erstmal alle verschiedenen testen, mal einen Stecker von einem Föhn in eine Steckdose und sehen, wenn ich jetzt die Sicherung rausnehme, geht dann der Föhn aus. Dann weiß ich, dass ich dann die richtige Sicherung getroffen habe.
Aber ein Phasenprüfer schaltet wahrscheinlich auch nicht, ne? So ein kleiner Schraubendreher mit so einem kleinen Lämpchen drin, das leuchtet, wenn Strom da ist. Das sollte man wahrscheinlich schon auch haben.
Der Spannungsprüfer ist eine Versicherung für einen selbst. Den sollte man auf jeden Fall im Haushalt haben. Und man sollte auch sicherstellen, immer wieder mal, dass er auch funktioniert. Also die Stromprüfer oder Spannungsprüfer, wie sie genannt werden, sind ja häufig so durchsichtige kleine Schlitzschraubenzieher, die man also häufig mal im Handel sieht oder die sich auch gerne in der alten Werkzeugkiste im Keller finden. Sollte man auf jeden Fall erstmal testen, ob der denn überhaupt funktioniert.
Den kann man auch ganz beherzt in eine Steckdose reinstecken, ne?
Also ganz genau. Also das sollte man zum Testen halt auch in eine funktionsfähige Steckdose machen. Und da funktioniert das Geber-Nehmer-Prinzip. Also so funktioniert ja unsere Stromleitung in dem Moment, wo wir einen Stecker, also mit zwei Steckern, also zwei Penüpseln, sage ich jetzt mal, in eine Steckdose stecken, schließt sich der Stromkreis, also einer nimmt und einer gibt, also das Geber-Nehmer-Prinzip in der Elektrotechnik. Und in dem Moment, wo ich einen Stecker hineinstecke, schließe ich diesen Stromkreis, der Strom fließt und mein Gerät wird mit Strom versorgt und funktioniert dann im besten Fall. Und das ist halt auch das Prinzip, muss man sich also verdeutlichen. wenn man so einen Spannungsprüfer in die Steckdose reinsteckt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe also meinen Stromprüfer in der Hand, der so durchsichtig ist mit so einem kleinen Lämpchen, dann stecke ich den in das eine Loch der Steckdose, gebe dem Ganzen Erde, also halte meinen Finger oder einfach Haut des Menschen an diese Prüfstelle, die ist hinten am Ende des Schraubenziehers meistens, gebe dem also Erde, dann leuchtet das Lämpchen, ich weiß also, es ist Strom drauf. Wenn es nicht leuchtet, muss ich natürlich ins andere Loch nochmal das ganze Gleiche machen, weil das kann ja sein, dass beim Anschließen der Steckdose die Drähte vertauscht wurden.
Ja.
Also stecke ich also diesen Spannungsprüfer nochmal in das andere Loch und im besten Fall ist dann halt ein Loch ohne Lämpchen und das andere Loch mit leuchtendem Lämpchen.
Und dann weiß ich aber, da ist Strom drauf und Vorsicht ist geboten. Wir haben den nächsten Hörer in der Leitung, Herr Bernhard. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Also ich wollte zum Werkzeug und der Diskussion preiswertes, teures Werkzeug aus dem Baumarkt noch Folgendes hinzufügen. Der beste Akkuschrauber, die beste Stichsäge, die nutzen nichts, wenn man so preiswerte und billige Sägeplatte verwendet. Ich glaube, man erzielt mit einer preiswerten Stichsäge oder einem preiswerten Akkuschrauber, aber dafür mit guten Bohrern und guten Sägeplättern wesentlich bessere Ergebnisse. Das ist so, da könnte man dann am Gerät ein paar Cent sparen und lieber das später in die Verschleißteile investieren. Das sind meine Erfahrungen so im Handwerkerbereich.
Vielen Dank. Ich reiche das mal weiter an Heiko Recht. Der ist ja Schreinermeister und demnach viel mit so Bohrern, Holzwerkzeugen befasst. Herr Recht, was denken Sie darüber und zu welchen Sägeblättern und vor allen Dingen zu welchen Bohrern würden Sie denn raten?
Die Bohrer natürlich immer aus Material ausgerichtet. Es gibt ja Bohrer für Holz und es gibt Bohrer für Metall. Da sollte man also darauf achten, dass man die richtigen verwendet, obwohl man auch mit einem Metallbohrer in Holz bohren kann.
Es gibt aber auch Stein- und Betonbohrer, ne? Als dritte Kategorie noch, ne? Oder?
Ja, da gibt es natürlich auch noch Stein. Es gibt Universalbohrer, die können dann alles ein bisschen, aber nichts richtig. Also immer den richtigen Bohrer zum Material wählen. Bei Sägeblättern bin ich auch der Meinung, dass das Sägeblatt einen sehr großen Anteil an der Arbeit hat, egal ob das eine Kreissäge oder eine Stichsäge ist, und dass man schon eine preisgünstige Säge mit einem besseren Sägeblatt bestücken kann und damit bessere Ergebnisse erzielen kann. Denn das ist der Punkt, an dem auch viele Hersteller von günstigen Werkzeugen sparen, nämlich am Sägeblatt. Auch wenn da meinetwegen drei Sägeblätter bei einer Handkreissäge dabei sind, sollte man als Kunde nicht davon ausgehen, dass das wirklich gute Sägeblätter sind. Und der Vorteil ist halt auch, dass die Abmessungen der Sägeblätter weitgehend standardisiert sind und es in der Regel kein Problem ist, ein besseres Sägeblatt auch auf eine günstige Maschine draufzupacken.
Jetzt würde ich denken, man erkennt gute, schlechte Sägeblätter am Preis. Die teuren sind gut, die schlechten sind billig. Stimmt das? Gibt es andere Kriterien?
Weitestgehend ja, aber gerade bei Sägeblättern für Kreissägen ist es auch so, dass die Anzahl der Zähne natürlich den Preis in die Höhe treibt. Wenn man einen sehr feinen Schnitt im Holz braucht, nimmt man eine höhere Anzahl an Zähnen. Das heißt, man hat dann auch ein teureres Sägeblatt. Macht man nur grobe Schnitte, reichen wenige Zähne und das Sägeblatt wird wieder etwas günstiger. Also ganz pauschalisieren kann man es da auch nicht.
Wunderbar. Moritz Metz hatte sich noch gemeldet.
Das betraf noch die Elektrik-Angelegenheit. Okay. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es gibt ja auch Phasenprüfer, die zwei Handstücke haben. Die sind noch ein bisschen sinnvoller.
Wunderbar. Frau Fischborn, es geht ja hier, wir haben ein bisschen über Holz, wir haben ein bisschen über Elektrik geredet, aber es geht ja vor allen Dingen auch, Sie geben ja auch Kurse in Sachen Innenausbau, also Fliesen legen, kleine Reparaturen, solche Sachen. Wie groß ist da die Nachfrage zum Beispiel Fliesen legen?
Fliesenlegen ist unser absoluter Renner. Also das muss man schon sagen, weil vorhin war ja schon mal kurz Thema, es gibt im Internet wahnsinnig viele Anleitungen, aber wenn man ans Fliesenlegen geht, spätestens da wird man wahrscheinlich merken, okay, da gibt es nicht viel Gutes und das ist eine sehr langlebige Angelegenheit. Also wenn man nicht ewig auf dem Klo sitzen will und sich über die schiefen Fliesen ärgern will, dann will man es eigentlich richtig machen. Und deshalb glaube ich, dass diese Kurse sehr beliebt sind, weil man in unseren Kursen wirklich lernt, wie es funktioniert. Und man fließt mal eine kleine Wand und ich glaube, man kann sich danach gut einschätzen, ob das was ist, was man tatsächlich in seinem eigenen Haus umsetzen will und ob man da vielleicht mal mit dem Keller großzügig anfängt, bevor man sich ins Bad wagt. Also das ist unser absoluter Renner. Und Kleinreparaturen haben Sie gerade auch schon genannt. Es gibt einfach keine Handwerkerinnen und Handwerker für Kleinreparaturen. Das lohnt sich oft nicht für die. Und dann sitze ich da mit meinem verstopften Abfluss oder mit einer kleinen Fliese, ist irgendwas gesprungen und denke mir, ja toll, jetzt kriege ich keinen Profi dafür. Was mache ich denn jetzt? Muss ich mir selber helfen? Und da trauen sich viele aber das dann doch vielleicht nicht mit einem YouTube-Video zu und kommen dann zu uns und kriegen eine Range gezeigt an typischen Dingen, die im Haushalt passieren können, die man aber wirklich mit ein bisschen Mut tatsächlich selber hinbekommen kann.
Frau Adamek, wie ist denn das Fliesenlegen? Ist das tatsächlich schwer oder kann man das auch mit YouTube-Videos lernen?
Ja, also ich denke, wenn man, die meisten Heimwerker beginnen ja mit, ich sag mal, Wände streichen. Der eine hat dann mehr Freude am Tapezieren, der andere hat dann irgendwelche Streichtechniken. Und so steigert sich das dann. Also in der Regel lerne ich das so kennen, dass die meisten Heimwerker mit Streichen beginnen und sich dann in die verschiedenen Bereiche, was sie halt machen wollen, hocharbeiten. Also entweder auch was schreinern, das liegt dann natürlich auch am Empfinden, ist man eher ein Holztyp, ist man eher ein Steintyp und sich dann halt eben entwickelt in seiner Tätigkeit und dann irgendwann auch vor der Situation steht, okay, habe ich jetzt Lust, mein Bad zu fliesen und habe ich jetzt schon Erfahrungen mit verschiedenen anderen Heimwerkerprojekten gemacht, dann gelingt es demjenigen auch. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, so, ich habe noch nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt oder noch nie eine Säge. Derjenige wird nicht als erstes Projekt ein Bad sanieren wollen, weil da einfach ganz viele andere Schritte vorher nicht so greifbar sind.
Und wenn es schief geht, ist es halt auch im Bad schwer zu vertuschen. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Nölting, wenn ich das richtig sehe. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Hallo, Frau Nölting.
Hier ist noch Bernhard.
Ah, Herr Bernhard, schön, dass Sie noch da sind. Aber ich dachte, Frau Nölting wäre schon in der Leitung. Aber ich hoffe, wir haben Ihren Tipp gut aufgenommen und der war ja auch sehr wertvoll. Herr Rech hat Ihnen ja im Kern auch zugestimmt. Aber ich würde trotzdem jetzt erstmal gern Frau Nölting nehmen, wenn die noch da ist oder überhaupt da ist. Okay, da ist noch nicht da, wunderbar. Das kommt sicherlich gleich noch. Moritz Metz, es geht ja auch bei vielen Sachen, sagen wir mal, um den weiteren Haushalt. Also beispielsweise gehören zu vielen Haushalten ja auch Fahrräder. Jetzt schweißen Sie gerade ein Lastenrad. Das ist natürlich schon recht ambitioniert. Das würde ich sagen, rangiert sogar noch vor Fliesen legen. Was sind denn da so Tipps, was die Fahrradreparatur angeht?
Also jetzt betreffend des Lastenradschweißens, ja, das ist natürlich aufwendig, aber da nimmt man halt ein altes Mountainbike und ein bisschen Stahl und brutzelt das dann zusammen.
Klar,
so.
Ne, genau.
Da gibt es auch Kurse dafür. Nein, natürlich nicht in 5 Monaten eher. Und da gibt es Kurse dafür. Kann man auch alles lernen, auch für Einsteiger. Aber ansonsten beim Fahrrad ist es auf jeden Fall gut, so die Grunddinge zu beherrschen. Beim Licht, da ist es oft einfach ein Kabel, was nicht richtig sitzt, wenn das Licht ausfällt oder irgendein kleiner Kurzschluss. Aber meistens rutscht einfach ein Kabel aus dieser Lampe vorne oder hinten raus und ist auf jeden Fall natürlich empfehlenswert, einen Nabendynamo in seinem Fahrrad zu haben. Die Kette, man hört das auch manchmal, wenn man andere Fahrradfahrende überholt, weil die nämlich mit einer total ungeschmierten Kette fahren. Die Kette braucht immer wieder Pflege, ist ein ganz klassisches Verschleißteil. Das macht man sauber, danach tropft man so ein bisschen auf jedes Kettenglied einen Tropfen Kettenfett oder Öl und dann fährt das Fahrrad schon wieder viel besser. Dann ist ein wichtiger Punkt natürlich die Bremsen. Niemals, wenn sie quietschen, die dann fetten, weil das ist meistens dann vielleicht der Bremsklotz verschlissen oder es staubt irgendwo an der Stelle. Man kann diese Bremsen auch nachstellen und das funktioniert alles, wie gesagt, sehr gut, wenn man sich da im Netz Anleitungen holt, die es zuhauf gibt.
Da reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt ist nämlich Frau Nölting in der Leitung. Ganz herzlich willkommen.
Ich wollte nur meinen Horror einfach mal kundtun, denn ich bin selbst begeisterte Handwerkerin oder Heimwerkerin, hat mich von Nagel zur Schraube hochgearbeitet, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, nebenan in der Mietwohnung wird gesägt und gekreischt und gehämmert und unten drunten eröffnet gerade eine Klempnerei in der Wohnung, dann würde ich wahnsinnig werden. Wie sieht das denn wirklich aus mit der Heimwerkerei zu Hause. Wie lange darf man das? Darf man morgens um 4 schon anfangen? Oder muss man abends um 10 etwa schon aufhören, wenn man doch gerade erst mittendrin ist? Also das würde ich doch gerne mal wissen wollen.
Das ist eine sehr schöne Frage. Vorher will ich aber von Ihnen wissen, wie war das denn für Sie, als Sie sich so vorgearbeitet haben, vom Nagel zur Schraube, zum Bohrer, zum Fliesenlegen? Mussten Sie da große innere Hürden überwinden? Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe immer irgendwie gedacht, das ist ja immer alles nicht gerade. Zwei Bilder an die Wand und beide kriegten einen Nagel und der eine Nagel zeigte nach oben, der andere Nagel zeigte nach unten und der eine Hammer war hinten rund und der andere war flach und naja, im Endeffekt sind das dann Jahre der Erfahrung und ganz viele kleine Streichhölzer, die man vielleicht zum Ausgleich dann noch da rein balanciert. Also Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung.
Also Sie würden auch einfach empfehlen, machen. Fangt einfach an.
Ja, und dann sagt man einfach, nee, ich krieg das nicht gerade hin. Vielleicht überlasse ich das doch meinem Nachbarn oder so.
Okay, gut. Also Frau Nötting, erstmal vielen Dank für Ihren Anruf, für die Anmerkung. Frage reiche ich mal hier in die Runde. Wie ist das mit Lärm zu Hause? Herr Recht, Sie hatten ja den kühnen Vorschlag gemacht, sich eine Hobelbank in die Mietwohnung zu stellen. Dann zwar für Handwerkzeuge argumentiert, aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Was ist da erlaubt? Wie viel Krach müssen Nachbarn ertragen? Wie viel Krach darf man selber handwerkend in seiner Wohnung machen?
Wie das jetzt rechtlich aussieht, bin ich überfragt. Ich gebe immer zwei Empfehlungen. Die eine Empfehlung ist, sich mit den Nachbarn erstmal kurz zu schließen und zu fragen, wann ist es euch denn recht? Wann kann ich etwas mehr Lärm machen? Und die zweite Empfehlung ist dann, auch mal für den Nachbarn was Kleines bauen zum Ausgleich, also als Entschädigung für den erlittenen Lärm. Was auch noch eine schöne Alternative ist, was viele Leute machen, ist, dass sie ihr Werkzeug möglichst mobil halten und dann beispielsweise auf der Terrasse, im Garten oder in einem freien Kellerraum arbeiten, wo es weniger Leute stört. Also man sollte sich da, denke ich, in erster Linie abstimmen mit den Nachbarn, bevor man mit Vorschriften kommt. Ich denke, das ist auch fürs nachbarschaftliche Verhältnis immer besser, erstmal nachzufragen und zu sagen, ich habe da vor, ab und zu mal ein bisschen was zu machen. Wann stört es euch denn am wenigsten?
Das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Ich habe an einem Sonntag mal bei mir auf dem Balkon ein kleines Podest zusammengesägt und hatte dann am nächsten Morgen einen kopierten Auszug aus der Berliner Emissionsschutzverordnung mit dem entsprechenden Paragraph mit Textmarker markiert. Also das kann man sicherlich besser machen. Moritz Metz hat noch einen Vorschlag.
Ja, was stand denn da drin, Herr Wanze?
Ja, also sonntags darf man auf dem Balkon nicht sägen, sinngemäß.
Genau, und das ist, ich wollte nur ergänzen, vieles steht dann eben in solchen Mietverträgen drin und man, ich glaube um 4 Uhr morgen, da kann ich Frau Nötting beruhigen, da sollte noch niemand anfangen, aber Handwerker fangen ja auch oft dann schon um 6 Uhr an, komischerweise. Und wenn man aber dann nach 18 oder dann wirklich 22 Uhr, da muss man natürlich dann auf Zimmerlautstärke achten. Ja. Und gewerblich sollte man es wohl auch nicht machen. Ne?
Ja, bitte? Man hat selber ein Empfinden, was man selber als störend empfindet. Und wenn man dann um 10 Uhr auf dem Sofa sitzt und nebenan wird immer noch was zusammengekloppt, ist das nicht so schön, klingelt der Nachbar vorher und sagt, hör mal, wir haben hier ein Kinderbett gekauft, sorry, es dauert heute ein bisschen länger, hat man automatisch mehr Verständnis. Aber klar, Sonntage und Feiertage sind tabu, gilt ja für Profis auch so. Ich weiß auch nur, dass Profis mehr Freiheiten haben und ich glaube, diese Mittagsruhe nicht einhalten müssen. Mhm. Aber die sind ja auch irgendwann wieder weg und das sind ja auch nicht meine Nachbarn. Aber ich kann noch den Tipp geben, dass es durchaus auch jetzt hoffentlich nach Corona wieder durchaus zumindest in Städten Mietwerkstätten gibt. Muss man vielleicht auch mal googeln. Aber wenn man sagt, hey, ich muss was bauen oder möchte was umsetzen, wozu ich noch nicht alle Werkzeuge habe und es wird laut und dreckig und ich will es mir mit meinen Nachbarn nicht verübeln, kann es sinnvoll sein, sich einfach mal für einen halben Tag oder einen Tag so eine Mietwerkstatt zu mieten. Da hat man auch Gleichgesinnte, man kann sich austauschen und kehrt dann mit dem selbstgebauten friedlich und leise wieder nach Hause zurück.
Das ist doch ein sehr guter Vorschlag. Wir haben einen neuen Hörer in der Leitung, Herr Weber. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Ja, hallo, guten Tag zusammen. Guten Tag. Also meine Anmerkung dazu ist das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich sehe zum Beispiel große Werkzeugfirmen, die Werkzeuge herstellen für Heimwerker und für Handwerker, das ist für mich nicht mehr nachhaltig. Das finde ich auch nicht in Ordnung, dass da Sachen produziert werden, die nachher, wenn sie einen kleinen Schaden haben, einfach weggeschmissen werden. Da werden Ressourcen einfach vernichtet und das mag ich überhaupt nicht. Und die Nachhaltigkeit kann man vielleicht dadurch umgehen, dass man sich gebrauchte Handwerkermaschinen kauft.
Ah,
Herr Weber, gut in Schutz sind.
Herr Weber, gute Frage. Wer möchte dazu was sagen?
Also da würde ich gerne noch was zum Heimwerker- und Profi-Werkzeug sagen.
Frau Adamek, ja.
Genau. Also erstmal ist die Idee natürlich sehr, sehr gut von Ihnen, Herr Weber, auf Gebrauchtes umzusteigen. Aber das Thema hatten wir eben auch schon mal, dass zum Beispiel halt Profi-Werkzeug oder häufig, also Werkzeug, was gut, von einer guten Qualität ist, macht auch einfach dem Heimwerker mehr Spaß zu benutzen. Und der Einstieg ins Heimwerken ist deutlich leichter, leichtgängiger für jemanden, der das halt eben nicht professionell macht. Weil ich sage immer, jemand, der permanent mit Geräten arbeitet, der kann auch mit einem schlechten Gerät einigermaßen gute Ergebnisse erzielen. Jemand, der aber halt selten mit einem Gerät arbeitet, kommt auch mit einem Profigerät nicht sehr gut voran. Also das ist immer so ein bisschen die Situation.
Schlechtes Werkzeug kann auch enorm frustrierend sein, gerade für Anfänger und Anfängerinnen.
Absolut.
Ne? Deswegen ist es da vielleicht auch durchaus eine Überlegung, ein bisschen mehr zu investieren, damit das Werkzeug zumindest nicht die Hürde ist. Aber nochmal zu der Nachhaltigkeit und dem gebrauchten Werkzeug.
Ja, also das ist sicherlich ganz gut, wobei natürlich auch gerade die Systeme sich im Werkzeug extrem weiterentwickeln. Also wenn es jetzt nur zum Beispiel um ein Schnellspannsystem geht, also SDS zum Beispiel als Special Direct System, wo man den Bohrkopf halt eben nicht mehr eindreht im Drei-Backen-System, sondern nur noch einsteckt, ist eine höhere Sicherheit, es ist benutzerfreundlicher. Also es hat ja auch einen Sinn, warum sich diese Werkzeuge weiterentwickeln, dass sie leistungsstärker sind und so weiter. Deswegen für Heimwerker sicherlich gar nicht verkehrt, wenn man sich irgendwie eine gebrauchte Maschine auch nimmt zum Thema Nachhaltigkeit. Was ich allerdings persönlich gut fände, wäre, wenn sich die verschiedenen Hersteller in der Akkubenutzung einig werden würden, dass man einen Akku für alle gleichermaßen benutzen könnte.
Aber da gibt es doch Bestrebungen. Also diese Akkuwerkzeuge sind super praktisch. Jeder Hersteller hatte aber bisher zumindest ein eigenes Akkusystem. Aber es gibt doch jetzt ein Akkusystem, was herstellerübergreifend funktioniert. Ich weiß nicht, ob Herr Rechter mit Erfahrung hat. Ist das schon weit verbreitet?
Das sind einige Firmen, die sich da zusammengeschlossen haben. Oft kleine Hersteller sind dabei, die kein eigenes Akkusystem selbst herstellen. Ich bin selbst kein Riesenfan von Akkuwerkzeugen, vor allem wenn es darum geht, in einer Werkstatt zu arbeiten, also an einem festen Ort, da gerade in der Holzbearbeitung auch das Thema Staub eine Rolle spielt und man in der Regel bei Elektrowerkzeugen einen Staubsauger anschließen sollte. Das geht mittlerweile auch mit Akkugeräten, ist aber wiederum teurer, da wird mit Bluetooth gekoppelt oder ähnlicher Technik. Deswegen würde ich immer dazu raten, so wenig Akkuwerkzeuge wie möglich zu benutzen. Das ist das Beispiel, was jeder hat, ganz klar. Aber wenn es dann schon an Akkusägen, Akkuschleifmaschinen etc. geht, dann sollte man sehr gut überlegen, ob man überhaupt eine Akkumaschine braucht. Denn oftmals sind diese Maschinen auch nicht so leistungsfähig wie die netzbetriebenen Maschinen.
Okay. Moritz Metz hatte sich noch gemeldet.
Das war auch genau mein Punkt. Ich denke, dass Akkugeräte ganz oft einen eingebauten Verfall schon haben, weil diese Akkus ja nicht ewig halten. Die halten vielleicht, wenn es gut läuft, 5 oder vielleicht auch 10 Jahre, je nachdem, wie man sie benutzt. Aber eigentlich sollte man diese Akkus auch immer wieder mal aufladen, dass sie sich nicht tiefenentladen und so weiter. Und da hat man eigentlich viel mehr Aufwand damit und auch mehr Kosten, als wenn man ein Gerät verwendet, was eben netzbetrieben ist, das dann eben auch noch mehr Leistung bringt und vielleicht dann eben auch gebraucht als Kleinanzeige aus dem Handwerkersektor noch sehr gute Dienste tun kann.
Und gebrauchte Werkzeuge ist gut.
Ja, ich habe einige gebrauchte Werkzeuge, wenn die gut behandelt wurden. Das weiß man bei so Baustellenmaschinen, die werden da ja dann auch hin und her geschmissen und so weiter. Ne? Weiß man das nicht immer so genau, aber im Prinzip ja, kann man das gut verwenden.
Immer noch am Mikrofon Philipp Banse, immer noch unser Thema Heimwerken, Wohnung streichen, Bad renovieren oder ganze Möbel bauen. Unsere Gäste im Studio sind immer noch Silvia Adamek, gelernte Elektrikerin, Raumausstatterin, Moritz Metz, Moderator und Macher der Sendung Netzbasteln auf Deutschlandfunk Nova. Außerdem Heiko Rech, Schreinermeister, und Katja Fischborn, Redakteurin bei der Do-It-Yourself-Akademie in Köln. Und in Köln begrüße ich jetzt meinen Kollegen Thomas Meinheit, der seit anderthalb Stunden E-Mails liest.
Ja, und Hörertelefone annimmt mit dem Team zusammen. Und da sind jetzt ein paar Sachen zusammengelaufen. Es geht nochmal um die teuren und die nicht so teuren Maschinen. Herr Thiele sagt, ich würde auf jeden Fall nur sehr hochwertige Sachen kaufen. Und Annelore Hermes schreibt in einer E-Mail, man könne sich ja auch gut an Tests orientieren, denn die Tests zeigen, dass manchmal auch preiswerte Geräte gut sind und die teuersten nicht immer die allerbesten sind.
Oh, denn die teuren muss man sich ja auch leisten können. Ne?
Ja, das. Und eine jetzt konkrete Frage zu den Maschinen, zu den Akkumaschinen. Auf welcher Art sind die Akkus gebaut? Gibt es da Unterschiede oder sind die alle relativ gleichwertig? Man kann ja vielleicht auch bei einer Marke bleiben, wo die Akkus dann in verschiedene Geräte passen. Also rund um das Thema Akkus, was kann man da noch zu sagen?
Wer möchte da sich äußern? Wer fühlt sich berufen?
Also wenn ich noch mal kurz das von den Kollegen gerade eben aufgreifen dürfte.
Frau Adamek, ja. Mhm.
Genau, mit den netzbetriebenen oder halt eben Akkugeräten.
Ja.
Das finde ich total interessant für mich persönlich jetzt, weil wenn ich mir vorstelle, auf der Baustelle mit netzbetriebenen Geräten nur zu arbeiten, das ist für mich quasi unmöglich.
Aber Herr Rech meinte, glaube ich, auch vor allen Dingen stationär in der Werkstatt, wenn ich
mich richtig verstanden habe. Ja, genau. Und das ist total interessant, weil das den Blick jetzt mal wieder komplett verändert, weil man ja doch häufig so in seiner eigenen Blase irgendwie funktioniert und ich alle Netzgeräte quasi abgeschafft habe und nur noch Akkugeräte habe und jetzt von den Kollegen quasi höre, ja stimmt, wenn man in einer festen Werkstatt irgendwo arbeitet, ist es natürlich viel, viel angenehmer mit einem netzbetriebenen Gerät.
Also, aber haben Sie Geräte von einer Firma, damit Sie ein Akkusystem benutzen können, oder haben Sie mehrere?
Habe ich umgestellt, ja.
Was, genau. Also Sie haben also auf eine Firma umgestellt, damit Sie ein Akkusystem haben?
Absolut, ja. Und ich kenne zum Beispiel diese Firmen nicht, die sich zusammengeschlossen haben. Deswegen wäre das natürlich auch für mich interessant, die gemeinsam ein Akkusystem benutzen, weil es gibt ganz klar Geräte, die in Fachbereichen besser sind als von anderen Herstellern. Und dann hat man aber wieder das Akkuproblem. Und deswegen kann ich da auch die Zuhörer gut verstehen, dass das Akkuthema ein großes ist. Weil das ist auch für mich als Profi ein großes Thema, in der Tat. Also gut nachvollziehbar.
Dann fragen wir dann Herrn Rech nochmal. Können Sie da Details zu liefern, wer dieses gemeinsame System betreibt?
Kann ich jetzt auf Anhieb nur ein paar Firmen nennen. Metabo ist meines Wissens mit dabei. Aber halt auch viele kleinere Firmen, wie zum Beispiel Muffel. Dann, ich glaube, Colormix zum Beispiel ist mit dabei. Also vor allem Firmen, die kein großes Akkumaschinensortiment haben und sich da einfach an beispielsweise den großen Hersteller Metabo so ein bisschen mit dranhängen.
Wunderbar. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Ingenbleek, ganz herzlich willkommen im Marktplatz.
Guten Tag. Ich trage einfach mein Anliegen vor.
Ich bitte darum.
Ja, auf diesem niedrigen handwerklichen Niveau, das Ihre Gäste beschreiben, ist Do-It-Yourself meines Erachtens auch sehr sinnvoll und auch die Erklärvideos im Internet. Ich kenne aber aus meiner Praxis als Gerichtssachverständiger für Gebäudeschäden eben auch eine andere Seite, nämlich die der völligen Selbstüberschätzung basierend auf diesem Erklärvideos im Internet, wo beispielsweise Feuchtigkeitssperren oder Winddichtungen zu erheblichen Schäden führte.
Erheblich wie in Eurozahl?
Naja, durchaus fünfstellig.
Ah ja, und was wurde da gemacht?
Naja, stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Eigentümer einer Einheit in einem Wohnungseigentum kommt auf die Idee, sein Bad selber zu sanieren. Das mit den Fliesen kriegt man womöglich noch hin. Aber die erforderliche kunststoffmodifizierte Abdichtung darunter ist fehlerhaft. Und plötzlich haben sie einen größeren Wasserschaden, der dann letztlich durch solch eine unsachgemäße Arbeit hervorgerufen wurde.
Wo würden Sie denn als Sachverständiger für Gebäudeschäden die Grenze ziehen? Wo müssten Heimwerker, Heimwerkerinnen sagen hier, also bei der Elektrik, da waren wir schon, aber darüber hinausgehen, wo würden Sie sagen, also das müsst ihr Fachleuten überlassen?
Also ich denke, alles das, was mit Abdichtung zu tun hat, Feuchtigkeit, Gas, haben wir vorhin nicht genannt, ähnlich wie das Ihre Gäste schon sagten, aber auch die eine Hörerin, die sagte, mit zunehmender Erfahrung traut man sich auch anderes zu. Das muss irgendwo immer seine Grenzen haben und es ist sicherlich sinnvoll, als Heimwerker vielleicht Hilfreichungen auch zu machen und nicht alles selber machen zu wollen.
Ja, Hagenblick, Entschuldigung, ganz herzlichen Dank. Wichtige Anmerkung. Ich weiß nicht, fühlt sich in der Runde jemand berufen, da noch etwas zu sagen, Widerspruch einzulegen oder zu bestärken?
Also ich kann natürlich aus unserer...
Ja, bitte.
Also Entschuldigung, aus der Kursperspektive auch nur unterstützen. Natürlich, das kam ja auch vorhin schon mal in unserer Runde zur Sprache, natürlich fängt jetzt nicht jemand an und sagt, ach, morgen mache ich mal mein Bad neu. Dazu gehört natürlich eine sehr gründliche Planung, Überlegung, was eben alles dazugehört. Auch bei Profis können allerdings solche teuren Fehler passieren. Da ist niemand gänzlich vorgefeit. Aber es ist immer sinnvoll, bevor man an irgendwas dran geht, gründlich zu überlegen, was will ich machen. Nicht einfach natürlich loszurennen, sich Zeug zusammenzusuchen und dann sich hinzustellen und drauf loszusägen, zu bohren, wie auch immer. Je umfangreicher das Projekt, desto umfangreicher auch die Vorbereitung. Und auch deshalb, glaube ich, ein Teil unserer Teilnehmerinnen deshalb in unseren Kursen, um sich vorzubereiten, um zu hören, wie umfangreich ist das eigentlich, was müsste ich alles beachten, was kann ich aber eventuell auch an einen Profi abgeben und kann ich dann auch besser einschätzen, wenn der mir sagt, das muss aber so, das ist aber leider so teuer, da kommen wir nicht drum rum. Also natürlich heißt Heimwerken nicht, ich mache einfach drauf los, sondern erfordert auch Sorgfalt und Vorbereitung.
Wunderbar. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Kirchgessner. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ja, wir hatten schon oft hier das Internet angesprochen, auch um Anleitungen zu bekommen, wie man etwas reparieren oder bauen kann.
Ja.
Dann kam eben das Stichwort Erfahrungen, die man natürlich auch nur bekommt, wenn man tatsächlich mal ein Werkzeug benutzt hat, wenn man weiß, wie man etwas zusammenschraubt und so weiter. Sei es nun im Holzbereich, im Metallischen oder auf der Elektrotechnikseite. Überall braucht man erstmal Erfahrung. Da wollte ich gerne noch auf die Angebote, und das kam bis jetzt noch nicht zur Sprache, von den sogenannten Makerspaces hinweisen, die in der Regel auch in jeder größeren Stadt ein Angebot haben, einen sogenannten Space oder einen Raum oder eine Werkstatt. Und wo man also auch hingehen kann und sich die Werkzeuge entweder ausleihen oder tatsächlich auch vor Ort was bauen kann, unter Anleitung erstmal oder eben dann vielleicht gegen eine geringe Stundengebühr oder so. Und da wird einem auch geholfen, wenn man Fragen hat. Also man braucht nicht unbedingt eigenes Werkzeug, man kann sehr professionelles Werkzeug in solchen Institutionen benutzen. Momentan Corona-bedingt allerdings natürlich sind die eingeschränkt. Ich glaube, die Dingfabrik zum Beispiel in Köln hat momentan leider geschlossen, aber man muss sich da einfach mal umtun. Nebenher gibt es natürlich auch diese ganze Reihe der Repair-Cafés, wo man auch Hilfe finden kann, auch zu unterschiedlichsten Themen. Da muss man sich eben einfach mal im Internet, kann man sich wieder schlau machen, also die unter offene Werkstätten. .org findet man da diese Makerspaces in der Regel und unter reparaturinitiativen.de findet man also eine ganze Liste also bundesweiter Repair-Cafés zum Beispiel. Darauf wollte ich nur noch kurz hinweisen.
Herr Kirchhessner, ganz wichtige Hinweise, vielen Dank. Ich gebe das auch mal an Moritz Metz weiter. Das ist sein Ökosystem, sein Universum. Wonach muss man da gucken? Was kann man da erwarten bei so Makerspaces und Repair-Cafés?
Ja, ich finde auch, vielen Dank, Herr Kirchhessner, das ist sehr schön zusammengefasst. Das ist eine ganze Szene, eigentlich die sogenannte Maker-Szene, die sich in den letzten 10 Jahren in Deutschland noch viel weiter ausgebreitet hat und die es eben an diesen Orten gibt. Und da geht es dann einerseits klar auch darum, dass da vielleicht der richtige Bohrhammer liegt, den man braucht, oder da gibt es auch eine Holzwerkstatt. Oft sind dann aber diese Makerspaces auch dann eben nochmal ein neuer Begriff des Handwerkens, der stark mit dem Internet vernetzt ist, weil es nämlich einfach da angefangen hat, dass man sich Anleitungen geteilt hat nach dem Open-Source-Prinzip. Wie funktioniert ein 3D-Drucker? Wie kann man 3D-Drucker bauen? Und da erinnere ich mich noch an, vor 12, 15 Jahren hatten wir dann mal in so einer Gruppe den ersten 3D-Drucker aus den USA bestellt von einer Firma, die danach ziemlich groß rausgekommen ist. Den haben wir dann noch so aus Holz quasi zusammengebaut und das war wahnsinnig aufregend. Mittlerweile gibt es eben in allen größeren oder auch kleineren Städten und auch auf dem Land teilweise solche Makerspaces, wo dann eben diese klassischen Maker-Werkzeuge, das ist der 3D-Drucker, das ist die CNC-Fräse, mit der man eben auch computergesteuert Sachen aussägen kann. Das ist vielleicht noch ein Laser-Cutter oder ein Gerät, mit dem man so Aufkleber und so Folien zuschneiden kann. Da gibt es so ein paar so klassische Geräte, mit denen wahnsinnig viel, also sich ganz neue Welten wieder erschließen, die man bauen kann
und die dort verfügbar sind. Wo man sich im Zweifel auch Ersatzteile selber designen und ausdrucken und bauen kann.
Und anderes Stichwort da noch sind die Fab Labs, das gibt es eben auch an Universitäten viel, also Technikstudenten. Ich war da mal in Aachen zum Beispiel beim ersten deutschen Fab Lab, die haben dann auch solche Orte, wo man aber auch als nicht studierende Person hingehen kann.
Und Repair-Cafés sind eben Einrichtungen, wo man mit kaputten Elektrogeräten meist hingehen kann, wo dann fachkundige Leute sind, die helfen und erklären und Werkzeuge zur Verfügung stellen und im Zweifel auch selber reparieren. Thomas Meinhardt, gibt es weitere Fragen?
Ja, kommen wir mal von den Makerspaces zur Macherfamilie. Eine Hörerin aus Frankfurt schreibt: Ich habe mit meiner damals 15-jährigen Tochter vor 2 Jahren eine Küche renoviert, Schränke zusammengebaut, aufgehängt, Arbeitsplatten zurechtgesägt. Und das kann die gemeinsame Tätigkeit mit Jugendlichen kann ich sehr empfehlen. Das fördert auch das Familienzusammenleben. Und man kann ja während der Arbeit auch vielleicht mal über das eine oder andere sprechen, was man sonst nicht so sehr anspricht. Also gibt es denn auch Initiativen, die es gibt ja, Werkstätten, die richten sich an Frauen. Gibt es denn sowas auch vielleicht für Familien?
Frau Fischborn, vielleicht Ihr Metier, wissen Sie das?
Also speziell für Familien haben wir kein Angebot, aber wir haben beispielsweise Eltern-Kind-Kurse, heißt das bei uns ein bisschen, wie es Eltern-Kind-Turnen. Also durchaus auch den Nachwuchs schon ranzuführen. Aber natürlich bieten sich eigentlich alle Kurse an, das auch mit, ich sag mal, gerade ab einem jugendlichen Alter, wo man auch davon ausgehen kann, dass der und diejenige verantwortungsvoll auch mit diesen Geräten umgehen kann, sich durchaus anzumelden. Und ich kann das nur unterstützen. Also was da berichtet wurde, dass das gemeinsame Tun, ein Hobby mit den Händen arbeiten, es doch ermöglicht bei gewissen Sachen, die jetzt gerade nicht so einen Fokus brauchen, dass man sich da austauscht und dass das gemeinsame Erleben was Verbindendes ist, dass man auch nie mehr vergisst. Ich glaube, dass die beiden, die zusammen diese Küche gemacht haben, diese Zeit als sehr bereichernd empfunden haben und auch heute noch gern dran zurückdenken, mal unabhängig vom Ergebnis. Das ist einfach dieses Schöne, was das Heimwerken ja auch noch hat. Nicht mehr nur, ich brauche einen neuen Tisch, dann baue ich mir einen. Ich kann den ja auch kaufen. Nein, aber ich möchte das selbst machen. Ich möchte stolz drauf sein. Und wenn er ein bisschen schief und krumm ist, er ist aber von mir gemacht. Da schwingt ganz viel davon mit. Und dafür eignen sich total viele Heimwerkprojekte. Und gerade wenn man das gemeinsam macht mit jemandem zusammen, entwickelt sich, glaube ich, eine tolle Dynamik. Und das ist was ganz Schönes, was man da erleben kann.
Der Aspekt der Arbeitssicherheit wurde auch mehrfach angesprochen, so von Andreas Meyer. Er sagt, man muss eben auch auf die Arbeitssicherheit achten. Brille, Handschuhe, eventuell festes Schuhwerk. Was kann man zu diesem Aspekt noch sagen? Die Baumärkte sind da nicht immer so mit allem ausgerüstet, meinte ein anderer Hörer.
Herr Rech, ich glaube, Ihnen liegt die Berufsgenossenschaft sehr am Herzen bei allem, was Sie tun. Worauf sollten Heimwerker, Heimwerkerinnen achten in Sachen Arbeitsschutz?
Ich habe gerade schon Handschuhe gehört, da graust es mich immer. Ja. Handschuhe haben an drehenden Maschinen nichts verloren. Lieber mal einen Splitter rausziehen aus dem Finger, als einen Finger verlieren. Durch einen Handschuh, der in eine Maschine reingezogen wird. Also Handschuhe, ganz üble Sachen. Das Problem mit der Sicherheit ist, dass natürlich viele Geschäfte Werkzeuge verkaufen, aber nur wenige auch vermitteln, wie man sicher damit arbeitet. Es gibt natürlich die Bedienungsanleitung, die oft nicht gelesen wird, aber leider auch sehr oft unheimlich schlecht gemacht ist. Da sind seitenweise Hinweise drin, wie sich der Hersteller absichert, aber es wird kaum erwähnt, wie man sicher damit arbeitet. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das zeigen zu lassen, egal offline oder online, spielt gar keine Rolle, wie man zum Beispiel mit einer Kreissäge sicher arbeitet. Denn im Endeffekt ist es ja der Maschine egal, ob sie Holz schneidet oder Gliedmaßen, auch wenn das hart klingt, aber es ist leider so. Und man sollte auch die Kräfte, die hinter so einer relativ kleinen Handkreissäge oder auch einer Bohrmaschine stecken, nie unterschätzen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das das sehr stark ist, dass halt einfach die Gefahren unterschätzt werden.
Aber sowas wie Gehörschutz oder eine kleine Plastikbrille, die davor einen bewahrt, dass einem ein Splitter ins Auge fliegt, das kann doch eigentlich nie schaden, oder?
Nein, sollte man auf jeden Fall. Und wenn man gerade mit Holz oder stark staubenden Materialien arbeitet, sollte man auch in einen Werkstattsauger investieren, den man dann in die Werkzeuge anschließen kann. Und somit wird dann der Staub direkt an der Quelle abgesaugt und es ist weniger Staub in der Luft. Und sollte wirklich die Staubbelastung zu hoch sein, dann sollte man entsprechende Atemschutzmasken tragen. Auch die sind erschwinglich, also gerade diese Sachen wie Gehörschutz, Brille und Atemschutzmaske sind jetzt auch keine Dinge, die ins Geld gehen, die sollte man direkt am Anfang sich schon besorgen.
Moritz Metz hat noch eine Einladung.
Ist ja auch ein Vorteil der Pandemie, dass jetzt ziemlich viele FFP2-Masken dann zu Hause rumliegen, die man auch mal nutzen kann, wenn man staubige Arbeiten vor sich hat. Es gibt, glaube ich, für mich eine Faustregel, obwohl ich relativ viel dann baue, und das ist eben nur mal so schnell noch schnell das machen und dann vielleicht einfach kurz was abflexen und dann aber dabei nicht hingucken oder so. Das geht nicht. Also ich habe auch einmal ganz schnell noch kurz ein Loch gebohrt und schwupps war der Bohrer, das schnell mal eben noch, und plumps habe ich mir in die Hand gebohrt und musste dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Ja, und das ging zum Glück glimpflich aus, aber sowas passiert einfach, wenn man unkonzentriert ist.
Also die Zeit nehmen, nicht hungrig arbeiten und
das ist Konzentration.
Nicht schnell zwischendrin nochmal eben, sondern sich die nötige Zeit dafür nehmen, um sich konzentrieren zu können.
Genau, aber wenn man es eilig hat, dann dauert es oft länger.
Ja. Thomas Meinert.
Ja, wir müssen nochmal auf die Elektrik kommen. Wir hatten ganz viele Elektrofachleute, die heute angerufen haben und Vorsicht gerufen und geschrien haben und geschrien und geschrieben haben auch. Also ganz viel Vorsicht vor Gas und Strom. Ein Beispiel noch, ein kleiner Querschnitt einer Leitung hat eine hohe Leistung. Das wird oft unterschätzt bei den Lampenkabeln, die bestehen aus vielen kleinen Litzen. Auch da ist ein abgebrochener oder umgeknickter Teil des Kabels schon gefährlich. Und eine Hörerin möchte noch mal wissen, wie sieht es denn aus mit der Sicherung? Wann springt die raus? Was ist denn nun ein wirklicher Kurzschluss, um das Thema Elektrik jetzt mal abschließend zu behandeln?
Da haben wir doch eine Fachfrau hier in der Runde, Frau Adamek, gelernte Elektrikerin. Ja. Bitte. Also wann springt die Sicherung raus?
Immer dann, wenn es einen Überstrom gibt oder einen Fehlstrom. Also wenn einfach eine Verbindung geschaffen wurde, die quasi zwei leitungsführende Phasen, also stromführende Phasen zusammenbringt, dann fliegt die Sicherung raus. Und oder wenn es halt einen Fehlerstrom an irgendeiner Stelle gibt. Also es ist ein Sicherungssystem und wie halt das, die deutsche Sprache das immer sehr gut beschreibt, also es ist ein Schutzschalter, eine Fehlerschutzsicherung, also es schützt einfach davor, dass Schlimmeres passiert. Also es schützt einen im Zweifelsfall nicht davor, dass man wirklich einen Stromschlag bekommt, wenn man dann halt an die stromführende Leitung drankommt. Aber es schützt einen davor, dass Schlimmeres passiert. Und natürlich, da gebe ich allen Zuhörern hundertprozentig recht, ist die Arbeit an Strom und auch an Wasser gefährlich. Gar keine Frage. Nur trotzdem bleibe ich dabei, es den Heimwerkern zuzutrauen, eine Lampe anzuschließen. Das ist wirklich keine Raketentechnik und die schafft jeder ambitionierte Heimwerker auch anzuschließen, auch ohne sich dabei umzubringen.
Das stimmt. Ja. Also, genau. Also ja, gut, aber muss man darauf hinweisen. Also bei allen Hinweisen auf die Sicherheit darf man einfach nicht hier aus dem Blick verlieren, genau, dass man halt auch mal ins Machen kommen muss und dass das nun wirklich.
Eben, deswegen, also auch nochmal, mir ist immer wichtig, natürlich, ich bin selber Profi. Ich habe den ganzen Tag mit Profis zu tun in allen Gewerken. Und natürlich schreien die immer alle sofort, oh je und oh Gott, wenn sich Heimwerker an die Bereiche herantrauen.
So wie unsere Hörer jetzt zum Teil auch.
Ja, machen wir absolut.
Machen wir mal Schluss mit dem Strom. Ziehen da sozusagen einfach mal den Stecker.
Ja.
Andreas Mattes hat die Sendung genau verfolgt und er sagt zum Thema Sicherheit, Kabel sind manchmal auch eine Stolpergefahr, wenn sie zu lang sind. Also das spricht für Akkumaschinen. Aber er sagt, es ist noch nicht hundertprozentig beantwortet worden, die Frage, welche Akkutypen es gibt, ob es da Qualitätsunterschiede gibt. Stichwort Lithium, Ionen, Nickel, Metallhydrid. Also können wir das noch mal kurz aufgreifen?
Moritz Metz winkt und sagt, gib mir die Frage.
Die Antwort ist, natürlich sind die Nickel-Metallhydrid-Akkus, die alten, nicht der gleiche Standard wie die moderneren Lithium-Ionen- oder Lipo-Akkus, die sich besser aufladen lassen, auch die Spannung dann länger halten können und auch mehr Energie liefern können. Da sind natürlich schöne, also neue Akkus auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt da auch leichte Qualitätsunterschiede, würde ich sagen. Wie viel Leistung kann dann von diesen Akkus abgerufen werden? Da haben dann die Profigeräte vielleicht die besseren Akkus verbaut als die ganz einfachen. Sicher sollten sie alle sein, hoffe ich doch mal, also dass sie sich nicht überlasten und dann irgendwie die Wohnung abfackeln. Aber da ist der Akku, der Fortschritt in der Akkutechnologie ist wirklich genau dieser Schritt von den Nickel-Metallhydrid, von diesen alten Akkus zu den neuen Akkus ziemlich groß und deswegen kann man eben heute überhaupt auf so ein großes Repertoire von Akkugeräten zugreifen und damit schon sehr vieles anstellen und hat eben auch viel mehr Mobilität dabei.
Und der Unterschied ist ja auch, wie viel Leistung bietet so ein Akku, ne? Also hat man eine Amperestunde oder fünf oder sechs. Sechs ist mehr Leistung, aber ist eben auch größer und schwerer. Also das macht
das
an.
Und ne? Der Akku mit der, besser ist es, zwei mittelgroße zu haben, anstatt nur einen ganz großen, weil dann ist der leer und dann muss man vielleicht eine Stunde warten, bis der wieder aufgeladen ist. So kann man dann immer changieren und dann den wieder aufgeladenen Akku dann verwenden. Ist sinnvoller.
Thomas Meinert.
Wie schaut es aus mit dem Versicherungsschutz? Wenn man sich in den Finger bohrt, dann ist es die Krankenversicherung. Bei anderen Sachen, Hausrat, Haftpflicht, haftet da jemand oder bleibe ich auf den Kosten im Zweifelsfalle sitzen?
Das ist eine gute Frage. Ich reiche das mal so in die Runde weiter und bitte um Wortmeldung. Niemand? Kein Versicherungsfachmensch hier? Ja, ich fürchte, das müssen wir dann unbeantwortet lassen und auf das Internet verweisen.
Ja, wie schaut es aus mit Förderprogrammen und dem Zusammenarbeit mit dem Handwerk? Kann ich auch bei geförderten Sachen Teilleistungen vielleicht selber machen, selber was vereinbaren? Bei Handwerkern sollte ich ja immer auch die Rechnung bar, unbar überweisen, damit ich dann einen Beleg habe und von der Steuer was absetzen kann.
Frau Adamek, Sie sind ja mit sowas befasst. Wie ist das? Also Förderungen, ja. Also wenn man so, was weiß ich, klimawirksame energetische Sanierung durchführt oder so, kann man das auch in Eigenleistung machen und dann auch gefördert werden?
Das ist schwierig. Also es gibt natürlich, also die Handwerk, wenn man jetzt Eigentum hat und im Eigentum selber etwas macht, dann kann man ja sowieso nur die Arbeitsstunden absetzen von der Steuer, aber nicht die Materialien zum Beispiel. Das ist bei vermieteten Objekten nochmal ein bisschen anders. Aber das ist halt, das würde jetzt wirklich sehr, sehr weit gehen, inwiefern man da was absetzen kann. Ja. Deswegen, also Eigenleistung lässt sich fast nie von der Steuer absetzen und Material halt auch selten. Also da ist natürlich immer wichtig, man hat eine Rechnung von dem ausführenden Betrieb, den man dann halt eben auch in die Gewährleistung, in die Verpflichtung nehmen könnte, wenn es denn halt einen Schaden irgendwie gibt. Wenn man keine Rechnung hat, dann kann man halt auch keine Forderung stellen. Deswegen ist halt auch hier immer ganz wichtig, dass man also mit Rechnung arbeitet, die Unternehmen halt in der Handwerkskammer gelistet sind und dass sie dort also eingetragene Betriebe
sind. Wir haben noch eine ganz kurze wichtige Frage. Wie kann ich Sachen auf Fliesen befestigen, ohne in die Fliesen zu bohren, was ja gerade in Mietwohnungen sehr problematisch ist?
Frau Adamek, Ihr Metier wahrscheinlich wieder, ne? Die
Fliesen. Ja, das kurze könnte auch Antwort, die Frau Fischborn sicherlich gut beantworten, aber ich nehme das jetzt mal eben. Also es gibt ganz wunderbare Kleber, die halt eben, also dass man auf Fliesen eher klebt. Und es ist auch sogar so, dass sehr viele Profis heutzutage lieber kleben als bohren, gerade wenn es um Fliesen geht. Und das Thema Abdichtung hatten wir eben, weil wenn man sich vorstellt, es wird also ein Loch im Duschbereich in die Wand gebohrt, wird natürlich auch durch die Abdichtung gebohrt. Und da ist dann natürlich eine Stelle, wo es Leckagen geben kann, wo Wasser also hinter die Fliese, hinter die Abdichtung läuft und einen Wasserschaden verursachen kann.
Deswegen also lieber kleben, Frau Adamek, ich muss hier einen Strich drunter machen, die Nachrichten
kleben,
rollen
genau.
Auf uns zu. Wir merken uns kleben, kleben, kleben. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke meinen Gästen Silvia Adamek, Heiko Rech und Katja Fischborn und Moritz Metz fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und tschüss.